Öffentlicher Raum. Ein Rückzug in die eigenen vier Wände fühlt sich bequem an. Der Ausbau der eigenen Komfortzone, die gefühlte Sicherheit, das eigene sichere Heim. Ich muss auch nicht mehr vor die Tür, einkaufen im lokalen Supermarkt, erledigt von der Couch. Ich ordere, was ich brauche. Der Typ vom Service bringt es kostenlos nach Hause, Arbeitsmeetings, Dinge besprechen, bequem per Videokonferenz. Prüfungen, Vorstellungsgespräche, Dates, Zoom, Jitsi und so weiter. Alles irgendwie Vorläufer umfassender Virtual Reality Räume. Warum soll ich überhaupt noch in irgendeinen Laden gehen und mich beraten lassen und den Weg aufnehmen? Tote Zeit. Ich rede eh mit niemandem, wenn ich im Supermarkt bin, wenn ich in der Bahn sitze, wenn ich auf dem Fahrrad fahre. Ich erledige alles von zu Hause und gehe nur noch zum Spazieren außer Haus, beziehungsweise weil mich die App dazu auffordert, meine täglichen Schritte für die Stabilisierung meines Immunsystems zu tun. Home-Yoga, Home-Office, Home-Schooling, Home-Masturbieren. Habt ihr schon mal vom öffentlichen Leben in Iran gehört? Ich habe mehrere Freunde, die mir berichteten, die Leute treffen sich in Autos und cruisen den ganzen Tag rum. Keine Wanzen, kein Abhören. Es gibt natürlich Restaurants und Imbisse, aber Bars? Fehlanzeige, Alkoholverbot, beziehungsweise der Alkohol wird ins Land geschmuggelt und wird halt dann irgendwie illegal in den eigenen vier Wänden oder auf dem Dach oder im Park getrunken. Der Untergrund trifft sich und feiert Partys wo? Na, zu Hause natürlich, irgendwo privat. Das ist jetzt ein extremes Beispiel mit anderen gesellschaftlichen Regeln und Moralvorstellungen, aber nur um bildlich zu verdeutlichen, wo die Reise hingehen könnte bei dieser kollektiven Massenerfahrung. Also das bedeutet jetzt auch nicht, dass es nach dieser Phase überhaupt keine Bars mehr geben wird. Alles Quatsch. Aber als Beispiel, in den 50ern hatten Jazzmusiker in den USA die Möglichkeit, mit einem Steady Gig, zum Beispiel in einer Bar und einem Restaurant, 6 Tage die Woche zu arbeiten. Also das heißt, 6 Tage die Woche zu spielen. Die Leute haben nicht geprobt, die haben jeden Tag ab 18 Uhr sich in der Bar getroffen und hatten die aktuellen Hits verjazzt. Warum? Weil die Arbeiter nach der Arbeit in die Bars sind und dort abgehangen haben. Mit der Einführung des Fernsehens führte dies zu einem schrittweisen Rückzug aus den Bars und irgendwie in gewisser Weise auch einem Barsterben. Nur um aufzuzeigen, wie die historische Linie gerade verläuft und durch Krisen sich Trends verstärken. Das heißt, eine Vielzahl der Konzerte, die wir momentan spielen, also Deutschland, Schweiz, Österreich, Nordeuropa, sind aus Kulturfonds gefördert. Auch wenn der Veranstalter nicht zum Staat gehört. Ich beobachte ja das Schauspiel schon länger hier in Italien, also das Runterfahren der Kulturfonds und des kulturellen Betriebs. Caparezza, ein italienischer Rapper, hatte vor einigen Jahren ein Lied rausgebracht, in dem er ironisch beklagte, dass er nicht mehr mit einer 8-köpfigen Band auftreten kann, weil die Etablissements nur noch Geld hätten für kleine Besetzungen. In Italien werden auch bisher Konzerte weitergespielt natürlich, aber die Bars, also ich rede jetzt von Bars, die den Kleinkulturbetrieb aufrechterhalten, haben meist maximal ein Budget von 250 bis 300 Euro. Für sie ist es eine Gruppe zu engagieren, in Wirklichkeit ein Dienst an der eigenen Kundschaft, aber kein Abend, wo man mit Einnahmen rechnen kann. Also ich will jetzt hier auch nicht als Schwarzmaler auftreten, nur damit man sich bestimmte Szenarien im Kopf vorstellt, was passiert, wenn ein Staat seine Kulturfonds runterfährt und welche Auswirkungen dies auch für die Auftrittsmöglichkeiten haben könnte. Gegen die Verarmung des öffentlichen Raums könnte man sich entsprechend Initiativen ausdenken und Menschen zusammenschließen, die Bock haben, sozialen Raum zu gestalten. Ein Freiwerden von geschlossenem kommerziellen Raum kann auch eine Chance sein, lokale Strukturen des Abhängens und Zeittotschlagens auszubauen. Diese sind bitter nötig. Ich denke zum Beispiel an Städte wie Madrid, wo der öffentliche Raum fast ausschließlich kommerziell geprägt ist. Oder ich denke an italienische Innenstädte. Die Dominanz des Gastrosektors und des Touristikbereichs ist schon bemerkenswert. Wenn ich zum Beispiel höre von Freunden, die schon ewig in Rom leben, wie Rom in den 80ern war, Jazzlokale, Live-Musik en masse, pulsierende Subkultur und so weiter. Krise ist auch eine Chance, Dynamiken freizusetzen. Siehe zum Beispiel Berlin nach der Wende. Oder denkst du, dass Berghain ist entstanden, weil ein paar Leute gesagt haben, lass uns ein paar Millionen in die Hand nehmen und den Laden aufmachen? Veranstaltungs- und Kulturbetrieb. Ich könnte mir vorstellen, dass eine schrittweise Öffnung des Veranstaltungsbetriebs für Veranstaltungen ab 50, dann ab 250, dann ab 1000 oder 500 oder wie auch noch immer, je nach prozentualem Immunisierungsgrad der Bevölkerung erlaubt sein wird, beziehungsweise nach medizinischem Nachweis, dass man Corona-frei ist oder immun ist, solange der Impfstoff noch nicht verfügbar sein wird. Das Gleiche gilt natürlich für Restaurants und Läden und jedwede Arbeitstätigkeit. Jede erneute kontrollierte Infektionswelle, eben alles, was nach der ersten großen Infektionswelle kommen würde, würde zu Lockerungen der restriktiven Maßnahmen führen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Festivals zum Beispiel erst 2021 wieder realistisch sind. Kleine Veranstaltungen vielleicht eventuell in diesem Sommer, aber keine BRN oder sonstige Massenevents. Ich denke, einen Großteil der Konzerte können wir Musiker bis Juli auf jeden Fall abschminken. Vielleicht im Freien mit Corona-Maske. Danach, klar, werden die Leute wieder viel Bock haben zu feiern, wenn das alles erstmal vorbei ist. Und Streaming-Partys werden auch erstmal out sein. Monatelanges Handyglotzen. Müde. I hope. Aber eine andere Frage, die wir uns vielleicht stellen sollten, wird der kulturelle Betrieb überhaupt wieder so hochgefahren wie vorher? Haben die Leute überhaupt Kohle für Konzerte? Ist überhaupt Kohle verfügbar? Ich denke, jedes Land wird da eigene Wege gehen, aber momentan sieht es nach einer sogenannten Marktbereinigung aus. Das heißt, die heißgelaufene neoliberale Weltwirtschaftsmaschine geht erstmal in die Abkühlung auf ein realistisches Niveau von Wert und Preis. Beispielsweise beobachte ich dies im Kunstmarkt, im Sportbereich, zum Beispiel im Fußball. Da wird schon bereits über viele Abstriche diskutiert. Alles Indikatoren für die sogenannte Marktbereinigung. Ich könnte mir vorstellen, wir alle müssen erstmal kleine Brötchen backen. Für diejenigen, die unmittelbar ausschließlich von Konzerten leben, beziehungsweise die entstehenden Livestreaming-Qualitätsbezahlportale, die wie Konzertvenues aufgebaut werden, könnten eine Alternative sein zum Live-Konzert. Ähnlich wie bei Netflix könnten die Leute ein Abo zahlen und man wird von Bookern engagiert, bei ihnen live ins Studio zu kommen und zu spielen, was gestreamt wird. Und die Leute in Virtual Reality Räumen erfahren ein räumliches Konzerterlebnis, je nach technischer Ausstattung zu Hause. Aber okay, bis es soweit ist, vergehen schon noch ein paar Jahre, da technische Details noch gelöst werden müssen. Aber beobachtet mal die zahlreichen Kulturinstitutionen, die gerade ihre Klavierkonzerte, ihre Ballettvorführungen und so weiter streamen. Das ist der Einstieg und als Alternative in Betracht zu ziehen. Momentan ist es noch kostenlos, denn die Menschen müssen erstmal reinschnuppern, aber irgendwann bezahlend. Auch eine Chance, wie man es natürlich betrachtet. Das direkte Erlebnis wird trotzdem nicht aussterben, könnte aber weniger werden. Oder, nur so als Beobachtung, warum haben Straßenmusiker oder Basker in den letzten Jahren so einen Boom erlebt? Es fehlt an öffentlichen Auftrittsmöglichkeiten und die Devise lautete natürlich auch, tu, was dir Spaß macht, probiere dich aus, egal ob du den Ton treffen kannst oder nicht. Autotune richtet es schon. Der Kampf um die Aufmerksamkeit der Konsumenten, denke ich, geht auf jeden Fall weiter. Und als letzter Punkt, kultureller Mainstream. Ich bin irgendwie gerade skeptisch, ob der ganze Hedonismus und Narzissmus noch so angesagt sein werden. Kim Kardashian mit Schmollmund und Haufen Ledertaschen auf Instagram und Schminke und inhaltslosem Geschwurbel. Vielleicht auf der einen Seite noch mehr Kim und auf der anderen Seite schalten die Leute diese ganze Follower-Kacke einfach ab und sind tätig, statt zu followen. Ich kann mir vorstellen, dass eine Menge interessante Philosophen nach der Krise mit genialen Gedanken aus den Löchern kriechen und ihnen zugehört wird, weil die Menschen die Welt gestalten wollen und diese Erfahrungen sondergleichen verarbeiten werden und Ideen brauchen. Aktivismus für dein Land könnte auch der neue Trend sein. We want you, erfülle deine patriotische Pflicht. In der Krise beobachte ich, wie auch im letzten Weltkrieg, sind irgendwie Heimatfilme aus der guten alten Zeit voll im Trend. Gestern lief irgendein Schinken hier in Rai, der Italien in den 50ern darstellte. Mein Sohn hat heute als Hausaufgabe bekommen, Azzurro von Adriano Celentano zu lernen. Ach, die gute alte Zeit. Hashtag kauft italienisch, Hashtag kauft patriotisch von Leuten im Facebook, die ich bisher als linksliberal eingestuft habe. Ich beobachte außerdem, wie tendenziell in den letzten 2 Wochen überdimensionale Italienflaggen vor den Häusern aufgesetzt wurden. Nicht vereinzelt, viele. Die Nation gibt Halt. Und die Werbung ist voll von Slogans 100% italienisch.